596. Folge des Sneakpods. Wir haben uns auf eine kleine Zeitreise zurück in die 60er und 70er des vergangenen Jahrhunderts begeben und sind auf den Spuren des Zodiac Killers. Wir sprechen heute deswegen den Film Zodiac, die Spur des Killers. Und einer der Hauptermittler ist der Karikaturist Bob.
Hallo. Du bist dann wohl unser Hauptverdächtiger, Christoph.
Ich hoffe nicht. Zodiac, Bob, was ging's?
Ja, es geht, wie du schon anmoderiert hast, um den Zodiac-Killer, einen Serienmörder, der in der Originalvorlage sozusagen aus der Wirklichkeit stammt. Den gab's wirklich mal und darüber hat ein Cartoonist des San Francisco Chronicles ein Buch geschrieben und auf diesem Buch und auf einigen Police-Dokumenten basiert dieser Film aus dem Jahre 2007 von David Fincher. Wir haben also ein paar Mordfälle an meist jungen Menschen irgendwo auf irgendwelchen Parkplätzen, da so typische abgelegene Orte, wo so Liebespaare nachts im Auto hinfahren zum Knutschen. Zumindest haben sie das offensichtlich in den 70ern und in den späten 60ern in Kalifornien getan. Und einige von denen sind dann halt dort diesem Zodiac-Killer zum Opfer gefallen. Und der Film setzt dann im Grunde nach dem ersten Mord bei den Ermittlern an, beziehungsweise bei der Zeitung, beim San Francisco Chronicle, denn dieser Zodiac-Killer zeichnete sich irgendwie dadurch aus, dass er immer irgendwelche komischen Rätsel und so Art Bekennerschreiben mit Chiffre-Code-Dingern an Zeitungen und eben unter anderem auch an den Chronicle geschickt hat und dort verlangt hat, dass die veröffentlicht werden, sonst würde er noch krass weiter morden oder irgendwelche anderen schlimmen Dinge tun. Sodass die Zeitungen sich genötigt sahen, auch Dinge zu veröffentlichen, sich quasi erpressen zu lassen oder haben halt gedacht, sie retten damit zukünftige Opfer. Und da lernen wir dann eben unsere verschiedenen Hauptfiguren kennen, den Autoren bzw. Cartoonisten Robert Graysmith, gespielt von Jake Gyllenhaal, der ist so ein bisschen
ein Nerd.
Ja, ein Nerd, der so wenig Freunde hat da in der Redaktion und eigentlich so vor sich hin zeichnet und dann aber so ein kleines bisschen davon besessen wird. Der kriegt das alles immer nur so am Rande mit. Eigentlich ist er nicht Teil dieser Entscheidungsgremien da in der Redaktion, aber er ist halt irgendwie immer in der Nähe oder mal mit im Raum, wenn wieder mal so ein Brief gekommen ist und kriegt das so am Rande mit.
Ja, weil er so eine Geschichte hat, dass er früher immer so Codes geknackt hat, so zum Spaß.
Ja, genau, diese Codes.
Und das eben gut kann.
Genau, die tun es ihm irgendwie an. Und so ein bisschen ist am Anfang gar nicht so sehr, aber gegen Ende dann doch sehr stark, ist der Film aus seiner Perspektive erzählt. Wie gesagt, der Film basiert...
Weil er halt die Vorlage gemacht hat.
Richtig, ja. Genau, der Film basiert halt auch auf den Büchern der Realweltfigur Robert Graysmith. Insofern ist es ein Stück weit seine Geschichte, das merkt man aber am Anfang des Films gar nicht so richtig. Dann haben wir Mark Ruffalo, also der Film, wie gesagt, ein Fincher-Film, wahnsinnig gut besetzt. Mark Ruffalo kommt dann irgendwo so ab der Ein-Drittel-Marke oder so als Polizeiermittler, der den Fall übernimmt mit rein. Vom SFPD und dann haben wir noch Robert Downey Jr., der ist schon auch gleich von Anfang an dabei, spielt den, einen dieser Redaktionskollegen beim Chronicle, der im Grunde für so Polizeistories und so zuständig ist und deshalb eigentlich erstmal so ein bisschen von Reporterseite mit dieser Sache befasst ist.
Ja, der hat eigentlich das Sagen da, gell? Also ihm gegenüber. So, der ist auch eigentlich eher so diese strahlende Person, als dieser,
genau,
der eigentliche Reporter hat.
Der ist richtig, also reporterseitig hat der es in der Hand, der hat da nicht unbedingt das Sagen, da gibt es schon noch Chefs oben
drüber. Nee, das ist schon klar, nee, aber was jetzt die Dynamik zwischen den beiden,
ja, genau.
Da ist ja eine Dynamik zwischen
denen. Ja, ganz, also, da ist ganz genau, ja, so, er ist so der coole Star-Reporter und der andere ist der Nerd, der immer irgendwie die den Comic auf Seite 3 zeichnet oder so, ja, genau. Ja, und dann fängt das halt an und da das, wie gesagt, auf einer wahren Geschichte basiert und jetzt weiß ich nicht, inwiefern das man vorwegnehmen möchte oder wenn Leute das nicht, die Geschichte nicht kennen, sagen wir vielleicht jetzt nicht allzu viel, aber sagen wir es mal so vorsichtig, der Mörder selber spielt in diesem Film eine eigentlich sehr untergeordnete Rolle. Wir kriegen den zwar irgendwie zu sehen, aber der ist immer irgendwie, das Gesicht ist immer im Schatten und oder es passiert der Mord eh im Dunkeln oder er ist nur von schräg hinten zu sehen oder also die Kamera findet immer Wege, die Morde irgendwie zu zeigen, aber den Mörder im Dunkeln zu lassen und sie zeigt sie auch nicht besonders ausgiebig. Also sie finden zwar statt, man sieht sie, es ist auch ja manchmal ein bisschen brutal, aber also klar, so ein Mord ist immer irgendwie brutal, ist am Ende jemand tot, aber es ist jetzt nicht so, dass die Kamera jetzt sich daran weidet, was da passiert, sondern sie zeigt es so dramatisch wie nötig, aber dann auch nicht mehr als das und relativ schnell verlassen wir diese Szenen wieder und sind dann eigentlich wieder bei den Ermittlern und um die geht es auch eher, also um die Ermittler und um ihn als Cartoonisten, der so ein bisschen davon besessen wird und wie dieser Fall, was der Fall mit den Leuten macht, die versuchen ihn zu knacken, darum geht's eigentlich.
Zu dieser Brutalität möchte ich anmerken, wir haben ja bei anderen Fincher-Filmen, also bei Fight Club zum Beispiel, da zeigt er ja ganz explizite Gewalt, auch schwer zu ertragende Gewalt eigentlich, also wie dem Oscar-Preisträger und Sänger von 30 Seconds to Mars, jetzt ist mir der Name entfallen.
Jared Leto.
Genau, Jared Leto, wie dem das Gesicht zermatscht wird, ja, das ist eine fürchterliche Szene. Das heißt, David Fincher scheut sich da ja nicht. Und also das ist der Grund, dass er das hier nicht so zeigt, diese Brutalität, ist eben nicht der, dass er das nicht zeigen will oder nicht zeigen kann, dass es nicht zu ihm passt oder dass es, keine Ahnung, oder dass der Film das so verlangt, sondern das ist schon eine bewusste Entscheidung. Und also ich glaube, das ist ja bei diesem ganzen Thema, war das ja, das ist ja im Endeffekt auch so ein Meme, ja. Zodiac Killer ist ja in ganz verschiedener Weise ein Meme. So ein Kriminalitätsmeme. Und eins ist eben diese Überlegung, will man überhaupt darüber berichten? Will man diesem Killer ein Forum geben? Und der Zodiac Killer verlangt ja ganz, also wie du ja gesagt hast, erpresserisch zum Teil, sich ein Forum geben zu lassen. Und das Problem hat natürlich dieser Film jetzt hier auch, weil im Endeffekt gibt man ihm Ruhm dadurch. Klar, der Zodiac Killer ist lange tot, aber
ist das so?
Ja, sehr wahrscheinlich, oder? In den 60ern hat er gemordet und
naja, aber ich meine, guck mal.
Das ist 50 Jahre her. Ja gut, vielleicht ist er uralt, ja, könnte sein.
Uralt, der muss nur so alt sein wie unsere Eltern.
Naja, ja, wenn er damals wirklich jung war.
Naja, lass ihn damals 20 gewesen sein, dann ist er jetzt 70, also
aber ist es wahrscheinlich, dass so ein Killer, der so, also, und was vorhin vielleicht missverständlich war, der hat eben nicht immer nach einem Schema gemordet, gell? Also, der hat, wie du ganz richtig sagst, mal nachts, dann aber auch am Tag, dann auch mal eine Einzelperson, irgendwie ein Taxifahrer,
naja,
also er hat schon
also wenn
recht
man sich
querbeet auch gemordet, gell?
Naja, also die Taten hatten schon ein ziemliches Muster. Also es war immer abends oder nachts. Es war
na die an dem See doch nicht. Die war noch am das war doch hell in der Tag.
Ja, in dem Film. Ich weiß nicht, ob es in Wirklichkeit auch war. Ich habe den Wikipedia-Artikel jetzt nochmal quer gelesen. Und da war eine so eine Liste drin von die Gemeinsamkeiten der Taten und da waren irgendwie, das war so eine fünfpunktige Liste und klar, die hatten eine gewisse Variation, aber die waren zum Beispiel immer Freitag oder am Wochenende, sie waren immer irgendwas mit Wasser in der Nähe, sie fanden immer in oder um ein Fahrzeug herum statt und also er hatte schon so, das folgte schon gewissen Mustern. Was er immer also, gemacht hat, ist er hat immer eine andere Waffe benutzt.
Und also ich glaube einfach, die sind also auch, dass man ihn nicht gekriegt hat, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass es nicht ein junger Heißsporn war, ein 20-Jähriger, der eben drauf loskillt, weil die kriegt man in der Regel. Sondern das ist schon, also das erfordert ein gewisses Maß an. Ich meine, klar, jetzt begebe ich mich auf das Gleiche, so was seit Generationen die Amerikaner machen, so dieses Spekulieren, wer war der Zodiac-Killer? Aber also ich glaube, dass es eine ältere Person war. Und
ja, also ich würde nicht zwingend dafür argumentieren, dass er unbedingt jung gewesen sein muss. Ich meine nur, die Tatsache, dass du sagst, er ist auf jeden Fall tot.
Nee, nicht auf jeden Fall.
Gerade 2007, als der Film rauskam, ist nochmal 10 Jahre stimmt, jünger. Kann er gut und gerne noch gelebt haben.
Ja, hast du recht. Ja, das ist 12 Jahre, ja, hast recht. Gut, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist halt, er lässt dieses Ergötzen an der Tat, lässt er halt aus, sondern er macht eigentlich, ja, zeitweise hatte ich so ein Gefühl, das ist wie so ein Krimi, wie so ein Tatort, nur in gut. Oder wie so ein, vielleicht auch nicht Tatort, sondern so ein Fernsehkrimi, nur halt hochpoliert auf Video, auf Kino und auf David Fincher eben, wo ich mir so dachte, so, wie wird es sein, wenn ich das nächste Mal einen Tatort schaue? Kann sein, dass ich mir dann denke, so, scheiße, warum schaue ich das überhaupt? Das geht alles irgendwie viel cooler. Weil es ist eben, also ich habe den Film nicht als Thriller oder sowas empfunden, sondern eigentlich ist es ein ganz stringenter Krimi. So ein Killer hat jemanden erledigt, gut, erledigt dann eben im Laufe noch ein paar, das gibt's aber im Tatort auch, ja. Und ein Ermittlerteam oder mehrere Ermittlerteams, die vielleicht miteinander konkurrieren sogar, versuchen ihn zu kriegen und knobeln dann so ein bisschen rum. Who done it? Also eigentlich eine sehr banale Story oder, na, banale gar nicht mal, aber so, ja, eben, ja, eben dem, nicht so ein Krawall-Action-Thriller.
Mit dem Twist allerdings, dass du natürlich in einem klassischen Krimi immer am Ende kriegen sie den Täter.
Ja, klar.
Und hier kriegen meistens, sie ihn halt nicht. Und ein Stück weit, finde ich, ist am Ende wird es so ein bisschen, zieht das so ein bisschen neben den klassischen Krimi, weil am Ende ist der Inhalt eines Krimis Who Done It und wie überführen sie ihn dann? Und hier ist der Inhalt zwar auch ein Who Done It, aber am Ende geht es eigentlich nicht mehr darum, wie überführen sie ihn dann, sondern am Ende geht es darum, wie besessen und wahnsinnig macht es die Leute, die sich damit befassen. Weil die drehen sich ja natürlich am Ende in so einer Wahnsinnsspirale ich muss, also der Cartoonist, der ist am Schluss besessen davon und lässt auch alle seine sozialen Zusammenhänge fallen, um sich nur noch dieser Frage zu widmen und die sich aber offensichtlich nicht lösen lässt und das macht ihn halt irre im Kopf und ja. Ich will jetzt auch nicht über das Ende reden des Films, aber damit befasst sich der Film eigentlich dann gegen Ende. Und wie kommt er da wieder raus? Und
was ja auch typisch für Fincher ist, dass es dann eben
genau
irgendwann eben nicht mehr um die Action geht, selbst bei einem Film, wo es viel Action gibt, sondern dass es dann irgendwann um das geht, was in den Menschen vorgeht. Genau. Ist ja bei Fight Club zum Beispiel genauso.
Genau, und davon fand ich das ganz, ganz schön oder auch wirklich gut gemacht. Zum einen, wie du schon gesagt hast, es sieht halt einfach sehr, sehr hollywoodig aus. Also die Art, wie Sachen gezeigt werden, wie die Kamera Dinge einfängt, das ist einfach toll gemacht, ja.
Ja,
Und
es macht Spaß zu schauen.
Genau. Und dann eben so diese Stimmung am Anfang so klassische Krimi-Stimmung, so, okay, jetzt ein bisschen Grusel, da ist wieder der nächste Mord. Und so ab der Mitte des Films hören die Morde fast schon auf, würde ich sagen. Irgendwo so bei der Zweidrittelmarke auf jeden Fall sind wir damit durch. Und dann eher so diese massive Fokussierung auf die Ermittler und auf den Cartoonisten und die Frage, wie besessen diese am Ende noch werden.
Genau, können, welche Gedanken die sich halt machen, genau, wie die sich um sich selbst dann auch drehen.
Genau, um sich selbst drehen, das ist es, exakt. Ja, und das einfach sehr schön inszeniert und so langsam die Daumenschrauben angezogen in diesem um sich selbst drehen.
Ja. Und obwohl ich schon auch finde, ein bisschen schneller hätte man die Daumenschrauben schon auch ziehen können. Also ich finde, eine Idee zu lang ist der Film schon. Weil es, ja.
Ja, da würde ich nicht widersprechen. Ein bisschen straffen hätte man ihn können, ja. Aber
so in 2 Stunden hätte man es schon auch erzählen können, finde ich.
Ja, der geht recht lang, gell? 2:17, 2:27, irgend sowas.
Ja, ich dachte auch so 2,5 oder so. Ja. Also schon.
Ist schon ein ganz schöner Brocken.
Ja.
Gut, ja, damit wäre...
Boah, 2,37.
Ach so, naja gut, ja, davon ist 10 Minuten Abspann, aber naja, ja, also ist schon ein ganz schönes Ding.
Ja. Aber ja, klar, baut natürlich dann auch Spannung auf. Also es ist schon, langweilt habe ich mich da nicht in dem Film. Das ist schon, kann man gut schauen.
Genau. Wie hieß denn der Schauspieler, der den Hauptverdächtigen gespielt hat? Weißt du das gerade? Da muss ich mal gucken. John Carroll Lynch. Ich muss gerade schauen, woher ich den kenne. Weil das ist so ein Gesicht. Ah, okay, Fargo, ja. Den man immer wieder sieht. Wo ich immer so ein typischer... So
bekannt. Hm? Oh, in Highwayman haben wir ihn gesehen. Vor kurzem.
Ja,
ich fand's cool, dass Brian Cox mitgespielt hat. Der ist der Hauptantagonist in einem Film, den wir in einer der kommenden Sendungen besprechen werden.
Aha.
So viel sei gespoilert. Oder geteasert eher.
Aha, reden wir übers, reden wir über einen alten Star Trek Film oder so?
Das war cool, gell?
Ja.
Spielt er da wirklich mit? Ich weiß es ja
nicht. Ich weiß es auch nicht, das war jetzt nicht.
Weil die Figur, die Brian Cox hier spielt, der ist so ein Fernsehmoderator und der wird dann von irgendeinem gefragt, so, ah, hier, sie waren doch in Star Trek neulich, was halt alte Originals war, und da erzählt er dann kurz davon, wie seine Figur hieß und so. Keine Ahnung, ob das stimmt.
Ich auch nicht, weiß ich nicht.
Möglich wäre es natürlich, ja.
Egal. Gut. Also, Punkte muss ich noch geben. Schwer, aber ich würde sagen so 7 oder so. Also ich fand den auf jeden Fall sehr sehenswert.
Ja, 7 gebe ich auch auf jeden Fall.
Sollte man, also ich habe ihn auch vor allem geguckt, weil es halt einer der Fincher ist, der mir noch auf meiner Liste fehlte. Und dann fiel der mir irgendwie. Ich muss ehrlich sagen, dass mir im Moment bei Netflix, was Filme angeht, so ein bisschen der Stoff ausgegangen ist, den ich sehen will. Also
echt? Es gibt noch so viel, was ich sehen will.
Echt? Okay.
Ja, gut, aber schon hauptsächlich Serien, aber schon auch Filme. Oh, diese Borat-Serie, hast du da den Trailer gesehen? Muss ich sehen. Werde ich bald drüber sprechen, glaube ich. Also nicht Borat, sondern The Spy. Also ernsthafte Rolle von Sacha Baron Cohen.
Ja, da habe ich einen Trailer geguckt. Das sah gut aus, ja.
Das sah super aus. Werden wir bald drüber sprechen.
Ja, da muss ich auch, da werde ich auch reinschauen. Das sah sogar so schwerkostig aus.
Ja, total. Total, war auch richtig ernste Kost, ja.
Ja, gut, das gehört jetzt nicht in diese Rubrik, aber genau, habe ich gesehen.
Mhm.
Gut, also dann, das war das.
Dann lass uns mal zu Netflix-Serien kommen.
Lass uns erstmal zur Droge der Wahl kommen, was gibt's?
Oh ja, gute Idee. Ich habe gerade einen Kakao ausgetrunken.
Einen Kakao? Okay.
Ja, einen richtig guten Kakao. Ich pflege Kakao wie folgt zu machen. Ich erwärme Milch sehr langsam und sanft, damit es keine Haut gibt. Und dann mache ich pro Tasse einen guten Löffel Kakao rein, also richtigen Kakao, gell? Also ungesüßt. Und dann noch um es ein bisschen zu süßen, je nachdem, wie ich es gerne mag, noch ein bisschen Schokolade. Da habe ich einen alten Osterhasen reingeworfen. Ein Teil eines alten Osterhasen.
So untergegangen ist, so wie der Terminator. Und hat
so ungefähr, genau.
Seinen Daumen nach oben so raus als letztes.
Genau, ja, vor 2 Tagen habe ich schon mal einen gemacht, da habe ich dann so 70%ige Bitterschokolade reingeworfen. Heute hat die Theresa gesagt, sie hätte es heute gerne etwas süßer. Gut, deswegen habe ich heute den Osterhasen reingeworfen und es war wieder ein grandioser Kakao. Ohne Haut.
Krass. Klingt so ein bisschen, als wäre es fast Schokopudding.
Nee, das nicht. Also, oh, das ist toll. In Italien, hast du das mal getrunken? Was die Schokolada Calda nennen, also heiße Schokolade?
Ich glaube nicht.
Das ist so fantastisch. Das ist im Endeffekt, das rühren die irgendwie an. Ich glaube auch mit Milchpulver und so. Das ist was ganz Profanes eigentlich. Kannst du an jeder Tankstelle kaufen. In so kleinen Espresso-Tässchen kriegst du das. Und das ist ganz dickflüssig. Also da steht der Löffel drin. Also es ist wirklich fast wie Pudding. Aber ist fantastisch. Ist wahrscheinlich mit ganz vielen Stabilisatoren oder so. So, jetzt habe ich einen anderen Drink. Du wirst nicht erraten, was es für einer ist. Doch, du müsstest eigentlich erraten, was es für einer ist. Passend zum Film.
Na, oh Gott, da muss ich erstmal gucken, was jetzt für ein Film kommt.
Nee, passend zu dem Film, den wir eben besprochen haben.
Ach so. Warte, was haben die da getrunken? Hat die überhaupt irgendwas Sinnvolles getrunken? Mhm.
Ich trinke einen Aqua Velva. Aha. Den trinkt der Nerd an einer Stelle und dann kommt Robert Downey Jr. dazu.
Ach, das blaue Zeug, ja.
Genau, und das ist ganz fies, sieht ganz fies blau aus, wie so ein, wie hieß denn diese?
Es gibt glaube ich, Power
Raid. Sprite und Curaçao gibt es doch auch sowas. Ja, genau. Also, genau.
So ein blaues Power Raid kann man kaufen, so von der Farbe.
Genau, so sieht das aus. Und zwar in einem Hurricane-Glas trinken die das, was allerdings falsch ist. Deswegen, und auf jeden Fall, der Robert Downey Jr. will gerade irgendwas Verhöhnendes sagen über den Drink. Und da sagt der Nerd so irgendwie, bevor du mich verspottest, probier ihn erstmal. Und der Robert Downey Jr. nimmt dann einen guten Schluck daraus, dann einen Schnitt.
Vor dem Schnitt macht er noch so so ein komisches Geräusch so und nimmt den Kopf so ein Stück zurück von dem Glas und dann und der Schnitt.
Nach dem Schnitt stehen irgendwie 8 Gläser, leere Gläser auf dem Tisch von dem.
Irgendwie dem noch so ein kleiner blauer Rest, alle leer.
Und ich dachte in dem Moment so, das muss irgendein Scheiß sein, das kann gar nicht sein, ja. Und hab's gegoogelt und siehe da, es ist ein ernsthafter Drink. Es ist nur in einem falschen Glas dargestellt und in einer falschen Größe. Also man kann es in dieser Menge, in diesen Hurricane-Mengen ist das halt totaler Unsinn. Der Drink ist im Endeffekt eine Abwandlung der White Lady. Und zwar, also die White Lady ist ja
Blue Lady quasi.
Fast, ja. Die White Lady ist ja eine Mischung aus Gin, Zitronensaft und Triple Sec, also ein Bitter-Orangen-Likör. Und das ist insofern eine Abwandlung, dass der Gin zur Hälfte mit Wodka ersetzt wird. Also es hat ein bisschen weniger Gin-Noten. Die Zitrone wird zur Hälfte mit Limette ersetzt. Und der Triple Sec, also der Bitter-Orangen-Likör, wird durch einen blau gefärbten Bitter-Orangen-Likör, nämlich Blue Curaçao-Likör, ersetzt. Und dann hat man diesen Drink. Und den trinke ich gerade. Und das ist ein, also er sieht natürlich ultra fies aus,
ja,
aber ist eine relativ sanfte White Lady oder Blue Lady dann halt. Ich muss sagen, ich glaube, den nehme ich in mein Standardrepertoire auf, weil das ist ein Hingucker und trotzdem ein ernsthafter Drink, der gut schmeckt. Also ja, nichts gegen zu sagen.
Ich meine, im Grunde ist der Blue Curaçao ja eigentlich wirklich nur gefärbter
Orangenlikör.
Ja. Orangenlikör. Oder
Curaçao-Likör.
Ja. Curaçao, genau. Und wenn man da einen halbwegs brauchbaren hat, dann macht es halt alle Drinks blau. Wobei, genau, da ist jetzt Zitronen-Limettensaft drin. Geht der ein bisschen ins Grüne schon oder ist er noch stahlblau?
Nee, der ist stahlblau.
Okay, cool.
Stahlblau,
ja. Ist halt so ein alberner Effekt, Effekthascherei.
Total, ja.
Dings, ja, wenn man da Blue Curaçao.
Geschmacklich gibt es ja nichts.
Nee, ja, natürlich also nicht. Das könntest du genauso gut glasklar machen und müsstest es nicht so, dass es aussieht wie Zahnpasta. Aber okay, so ist es dann eben.
Ja, und ein bisschen weniger Alkohol hat es dadurch, weil Blue Curaçao ein bisschen weniger hat als Triple Sec. Naja, halb so viel. Aber also, ja, sei es drum.
So, ich habe hier eine Weinflasche. Mhm. Und zwar von Zoller. Einen Primitivo di Mandulia. Also wir sind in Süditalien.
Das ist ein Rotwein, oder?
Das ist ein Rotwein, korrekt.
Ich habe ja wenig Ahnung von Wein. Aber Primitivo, ist das eine Rebe, oder?
Jetzt erwischst du mich ein bisschen. Also Mandurien ist ja auf jeden Fall eine Gegend und Primitivo ist eine Rebe, die auch, die hat gewisse Verwandtschaften. Ich glaube, man hat irgendwann mal behauptet, der Zinfandel, aus dem man vornehmlich immer so aus Kalifornien und so findet, der sei damit verwandt. Aber dann hieß es irgendwie wieder, das sei durch neuere genetische Untersuchungen doch nicht so. Primitivo ist auf jeden Fall irgendwie eine Rebe aus aus dem süditalienischen Sizilien und so weiter, da unten irgendwo bauen sie das an und ja.
Also bei Wikipedia steht als Synonym Zinfandel.
Ja, das habe ich auch
öfter gelesen. Sei wohl eine Theorie nur.
Aber das scheint, also ich hatte dann auch wieder andere Sachen gelesen, wo es hieß, das sei nicht so.
Mhm. Okay.
Ja, wie auch immer.
Sehr schön. Ja, dann gehen wir mal weiter zum nächsten Filmthema.
Genau, du wolltest eine Serie uns noch näher bringen.
Ja, habe ich gerade eben sogar noch fertig geschaut. Zum Glück nehmen wir 2 Tage später auf als sonst, sonst hätte ich das nicht geschafft. Die Serie heißt Better Than Us. Ist eine Netflix-Serie aus Russland.
Aha, hört, hört.
Und es spielt in der, wahrscheinlich in der nahen Zukunft. Ich gehe davon aus, dass die Zukunft gemeint ist und nicht eine alternative Gegenwart, aber nee, es spielt wohl in der nahen Zukunft. Und es geht um Androiden und die Robotergesetze von Asimov.
Immer wieder ein schönes Thema für
alle. Genau. Und es geht um ein Unternehmen, ein Robotikunternehmen, das sich aus China, woher, wie auch immer, ein Roboter, also sie sagen im Roboter, das ist eigentlich ein Android, ein Roboter gekauft hat, beschafft hat, der wesentlich weiterentwickelt ist als die in Russland üblichen zu der Zeit. Der erste Roboter, der empathisch ist. Also der die Empfindung von Menschen lesen kann an ihrem Verhalten und so. Ja, und der reißt natürlich aus, klar. Und das Problem ist auch noch, dass er, dass offensichtlich die Robotergesetze von Asimov nicht in ihm verankert wurden, was dazu führt, dass er gleich mal ein, zwei Leute über die Klinge springen lässt. Und natürlich, wie das bei einer russischen Serie, wie man das bei einer russischen Serie erwarten würde, sieht der Roboter aus wie ein russisches Model, also ein weibliches. Und diese Androidin kommt dann relativ zufällig zu einer Familie, die so ein bisschen zerrüttet ist und nimmt sich der an. Also ich weiß nicht, ich finde es nicht ganz einleuchtend, warum, aber sie wählt dann praktisch diese Familie als ihre primären Bezugspersonen, ich weiß nicht, wie es genannt wird, irgendwie so ähnlich, die ihr eben auch Befehle geben können und so. Und ihre Aufgabe ist, oder sie sieht als ihre Aufgabe, diese Familie zu beschützen. Und ja, dann gerät diese Familie dadurch so ein bisschen zwischen die Fronten von allem, weil es, wie gesagt, es sind Morde passiert, dann dieses Robotikunternehmen Kronos, große Böse, das hat eben Interesse an dem Roboter und ja, da geht das actionmäßig ganz gut los.
Okay. Das klingt so, als sind da alle möglichen Versatzstücke reingerührt worden, die mich gut unterhalten könnten. Taugt
ja.
Es denn noch was?
Das ist die Sache. Also ich habe es schon durchgehalten, so ist nicht. Ich habe so ein bisschen gespaltene Meinung dazu. Einmal finde ich ihn in vielerlei Hinsicht nicht konsequent genug. Und zwar geht schon los beim Design, sowohl der Roboter als auch der Welt. Ist zum Beispiel so, dass die eben diese, ja, sie zum Beispiel, also diese Arisa, dieser Roboter oder diese Androidin, kann zum Beispiel Stimmen imitieren, ja, und zwar so richtig perfekt, also so richtig, so wie der Terminator damals, im Endeffekt geklaut, gell? Also aus, genau, aus Terminator 2. Aber wenn sie normal spricht mit den Leuten, spricht sie mit so einer idiotischen Roboterstimme, so einer monotonen, wo ich mir denke, so, ja.
Wo selbst Siri nötig. Heute schon besser spricht.
Ja, viel besser, viel besser. Ja. Die sagt immer so, was? Ich kann es gar nicht nachmachen, es ist so blöd. So, dem kann ich leider nicht Folge leisten.
Ah, okay, so.
Das tut mir leid. Das ist nicht in meiner Programmierung. Das ist wahrscheinlich jetzt sogar noch zu betont gewesen, ja. Wo ich mir auch denke, so, nee, das ist nicht logisch. Dann haben die so wahnsinnig, also es fliegen dauernd überall Drohnen rum, es geht ganz viel so ganz automatisch, die haben ihre Handys in ihren Arm implantiert in der Regel, und dann fahren sie aber mit Autos durch die Gegend, die nicht mal dem heutigen Standard, also die weniger Fahrassistenzsysteme haben als meines, so eher so Autos von, die man bei uns so vor 20 Jahren gefahren ist, Also diese Autos sieht man da auch. Also das sind die Autos von jetzt. Die tun nicht mal so, als haben sie nicht mal irgendwie verändert, so wie bei Minority Report oder so. Sondern die fahren mit jetzigen Autos in dieser hochtechnisierten, hochpolierten Welt rum. Und ich denke so, was soll denn das? Soll es irgendwie so ein bisschen retromäßig sein? Oder also ich habe es nicht verstanden und ich fand es nicht logisch. Keine Ahnung.
Ja, naja, hat das Production Budget nicht hergegeben, auch noch Autos aufzupeppen.
Ja, irgendwie, vielleicht, ich weiß es nicht, ist ganz komisch. Ein paar interessante Faktoren sind drin. Das ist zum Beispiel eine Frau, die ihr Kind verloren hat und die einen kinderförmigen Androiden praktisch als Ersatz in Form ihres Kindes hat, also in seiner, also so wie er ausgesehen hat und den wie ihr Kind behandelt und so. Das ist ein bisschen gruselig und so, und aber die auch eine Beziehung zu ihm herstellt und er auch zu ihr und so. Also das ist so eine gute Seitenstory, die man noch hätte beleuchten können, aber die irgendwie so richtig dann doch nicht zündet. Schade. Ja, wie auch das mit der Arisa, auch mit den Robotergesetzen, ja. Ja, okay. Sie unterliegt nicht den Robotergesetzen, gut und schön. Ist natürlich ein Konflikt. Ist natürlich für die Russen auch schlimm, weil ja, Roboter, das ist ja, ich meine, kommt ja am Ende, ist auch das Wort Roboter ist ja ein russisches Wort. Also es ist ja ein Kernthema für die russische Seele, wenn man so will. Trotzdem ist es irgendwie, ja, verpuffte so. Es ist eigentlich nur so Fassade oder
tja, ich weiß nicht. Dann haben die Russen Roboter, die Asimovschen Gesetze nicht drin haben, obwohl der auch Russe war. Also es ist wirklich.
Genau, das meine ich. Eben, also ja, ist so ein bisschen nicht alles erreicht, was man hätte erreichen können. Ich habe mich erst gefreut, so gesagt, ah cool, eine russische Netflix-Serie. Ja, manches ist total, wo man das Gefühl hat, ist total realistisch, also wie zum Beispiel die Polizei und ja, zum Teil auch korrupte Polizei und oder wie wenig ein Menschenleben wert ist, muss ich sagen, ist, finde ich sehr bezeugend. Also vielleicht ist es ein Klischee, keine Ahnung, aber
wieso kriegt irgendjemand Polonium?
So ungefähr, ja. So wenn irgendwie ein Polizist nicht spurt, dann wird er halt über den Haufen geschossen und in den Kofferraum geworfen und also ist schon oder lebendig begraben oder so. Das, also so vom Gefühl so, das hätte gut werden können. Aber so richtig gut ist es halt nicht. Es ist schon so, kann man mal gucken. Ich weiß nicht, wie viele Folgen es sind. Nicht so viel, so um die 10 irgendwie. Aber so ein bisschen reibe ich mich daran. Also so auf so verschiedenen, nicht ganz erreicht. Oder auch zum Beispiel das Frauenbild, ja. Es wird zum Teil sogar thematisiert, dass diese Androiden alle wie Sexbots aussehen. Und da wird ihr zum Beispiel, die Mutter dieser Familie spricht dann mit ihr darüber und sagt so, hier, du bist angezogen wie eine Nutter, ja, was halt daran liegt, dass du aus einer Firma kommst, die bisher nur Sexbots hergestellt hat. Und, ja, was hat das zur Folge? Ich hätte gedacht, so, die geht dann an den Schrank und sucht sich was anderes aus, ja. Ja, nee, macht sie nicht. Läuft halt weiter mit diesen, diese super eng, super kurz, alles bisschen übertrieben und läuft aber eben nicht geschmeidig, sondern läuft halt wie ein Roboter, was es halt total albern macht. Nee. Je mehr ich drüber nachdenke, muss ich sagen.
Ja, es klingt so, als ob man quasi alle Zutaten beisammen hatte und ja, dann hat man sich aber voll verkocht so.
Genau.
Ja, okay.
Überhaupt, alle Frauen sehen aus wie das russische Schönheitsideal, ja? Also die sind alle super dünn, super hübsch, super blond, nee, sind nicht alle blond, aber ja, wo man sich so, das sind nur Klischees, also der Polizist, der Ermittler, der sieht halt original so aus, wie der Russe, der in Aschaffenburg bei mir im Haus gewohnt hat. Das ist unglaublich, ich hab's gedacht, er wär's. Ja, da so sehen die wirklich alle so aus, das kann doch gar nicht sein.
Tja. Also immer wenn ich so Reportagen aus Russland gucke, dann sehen die Frauen auch nicht so aus. die sind immer, ja, genau, also gerade wenn ich so Reportagen irgendwie aus so alten, weiß ich nicht, finstereren russischen Zeiten gucke, dann laufen da immer so alte Mütterchen rum mit so Kopftüchern.
Mit goldenen Zähnen. Das hat nämlich eine polnische Mitbewohnerin von mir, hatte mich gewarnt, da hatte ich nämlich damals, hatte ich ein kurzes Techtelmechtel mit einer Russin und da hat sie mich gewarnt.
Die Polen ja warnen, weil die
richtig, weil
gegenseitig eh nicht.
Kurwa, sie haben unsere Land genommen. Also das, da konnte ich eh nicht mit umgehen, dass ich was mit einer Russin habe. Und hat dann aber gesagt, dass ich auf jeden Fall einberechnen soll, dass die früher oder später, weil sie eine Russin ist, ihre Zähne verlieren wird und dann nur noch Goldzähne hat. Das sei nämlich bei allen Russinnen so.
Kaum Vorurteil.
Kaum, ja.
Vollkommen Verallgemeinerung.
Ja, keine Ahnung. Also ich habe hier niemanden mit Goldzähnen gesehen in der Serie. Also es scheint nicht zu stimmen, was meine polnische Mitbewohnerin gemeint hat.
Das ist eine üble Nachrede gegenüber ihren russischen Konkurrentinnen.
Nachbarin, ja.
Ja.
Ja, die kam tatsächlich aus einer Stadt direkt an der russischen Grenze. Vielleicht hat es dann noch so eine extra Note, keine Ahnung.
Ist auch schön, überhaupt so ein Land wie Russland, so bei der schieren geografischen Ausdehnung.
Ach, das ist übrigens die weißrussische Grenze, das ist gar nicht die russische, aber ich glaube, das hat sie eher verallgemeinert. Ja, genau, ja, genau, so über einen Kamm zu scheren.
Über einen Kamm zu scheren, super. Ist so, als wenn du irgendwie so in Europa einfach mal sagst, so diese Deutschen, die sind ja genauso wie diese Portugiesen, ist ja überhaupt kein Unterschied.
Ja, genau.
Ja.
Ja, ein anderes russisches Techtelmechtel von mir hat ja mal, als ich sie gefragt habe, oder da ging es irgendwie darum, ja, du kommst ja aus Russland. Sie sagt, nee, sie kommt nicht aus Russland, sie kommt aus Moskau. Also jetzt gar nicht, ja, das ist überhaupt nicht die gleiche Einheit, Russland und Moskau.
Ja gut, das ist ja in vielen Ländern so. Du kannst ja mal jemanden aus Istanbul fragen,
klar,
wie er zu Südanatolien steht.
Aber stimmt ja dann auch häufig, gell? Das ist ja auch ganz anders. Also, und die Menschen sind ganz anders. Weil sie auch, weißt du, wenn du aus so einer Supermetropole wie Moskau oder wie, von mir aus auch wie Istanbul kommst, dann hast du halt auch nicht viel gemein mit jemandem aus Südanatolien. Der hat dann halt mehr gemein mit jemandem aus Niederbayern. Ist halt so.
Ja, und ich habe mich jetzt gerade, hatten wir Besuch hier kürzlich aus England und da ging es natürlich dann jetzt um das hochaktuelle Thema. Und ist genau dasselbe. Also da war auch dann irgendwie so dieses London ist auch wie so ein UFO, das auf England gelandet ist. Und hat mit dem ländlichen England nicht viel zu tun. Also.
Ja, obwohl England natürlich schon durch die Industrialisierung halt schon ziemlich viele wirklich städtische Umgebungen hat.
Ja, also aber
halt nicht nur London.
Ich bin mir nicht sicher, ob so jemand, der irgendwo in Leeds wohnt, sich so fühlt wie jemand, der da irgendwie so ein veganes Hipster-Restaurant-Neighborhood irgendwo in London hat, ja. Weiß nicht.
Oder in Eofervik. Ich schaue ja, wie ich schon sagte, The Last Kingdom. Und da werden immer noch die alten Bezeichnungen, also zum Teil die wikingischen, also die dänischen Bezeichnungen, zum Teil aber auch diese sächsischen Bezeichnungen von diesen ganzen Städten. Und da heißt es halt nicht York, sondern Eofervik. Das finde ich so hübsch. Sollten sie wieder zurückgehen zu diesen Bezeichnungen.
Tja, wir sind ja gerade am Zurückgehen zu Dingen, die mal waren.
Ja, genau.
Mal gucken, wie weit sie damit kommen.
Du meinst Staatsstreich und sowas?
Ja, Zwangsbeurlaubung durch die Königin.
Ja, heute hat das schottisches Gericht gesagt, dass das nicht rechtens war. Also es geht hin und her. Es ist jetzt jeden Tag andere Info. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht.
Ja. Ja, das ist so, wenn so Politik so vor sich hin erodiert, gell. So.
Mhm.
Aber ist ja nicht das erste Mal. Ist auch nicht das erste Mal, dass die Tories das machen. Labour hat es auch schon mal verwendet. Irgendwie, ich habe es nachgelesen, irgendwie einmal 1946 und einmal irgendwie Anfang der 90er ist das jeweils mal gemacht worden. Und
aber halt nicht bei so einem prägnanten Datum.
Nee, natürlich nicht. Das eskaliert natürlich immer so nach und nach vor sich hin.
Das ist halt jetzt man fängt wirklich, um's auszubremsen, damit nicht mehr reagiert werden kann, um England in ein wirklich neues Zeitalter zu führen. Also es ist schon, das Ausmaß ist halt krass momentan.
Ja, aber das ist ja genau dasselbe wie in den USA auch. Ich meine, du hast so Dinge, die noch vor 10 Jahren unmöglich erschienen, dass sich jemand sowas rausnehmen würde.
Ja, in Deutschland ja auch.
Wird dann, ja genau, klar. Wird dann zu einem neuen Normal erklärt. Meiner Meinung nach alles ein ja, ich weiß nicht, ein Bildungsproblem irgendwie. Aber, also weil man kommt damit halt auch durch bei der Wählerschaft, ne? Das ist eigentlich das Hauptproblem.
Das
eigentlich
ist schlimm, ja.
Eigentlich, und das ist das Kernproblem. Ja. Vor einer Weile noch hätte man gedacht, dass jemand, der sich sowas rausnimmt, einfach jegliche Chance auf Wiederwahl für immer verwirkt hat, weil er einfach als ungehobelter Rüpel komplett
unwählbar ist. Ja, das Problem ist halt, wenn du an der Macht bist, kannst du halt sehr schnell das System umbauen, was Medien und sowas angeht. Und dann, sobald du die Medienmacht hast, das haben wir ja in Italien gesehen, dann wählen dich halt die Leute, egal was für Mafiosi du bist, auch nachgewiesen, auch verurteilt, völlig egal.
Ja gut, aber ich meine, Medien waren in den vergangenen Zeiten vor Internet noch immer viel, viel abhängiger und viel kontrollierter, als wir das heute kennen. Eigentlich müsste man erwarten, dass die gar nicht mehr in dem Ausmaß unter Kontrolle zu bringen sind, wie das schon mal möglich war in der Geschichte.
Ja gut, aber dann bringt es halt der am meisten unter Kontrolle, der am lautesten brüllt und der am wenigsten sich an irgendwelche Regeln hält.
Ja, und das ist das, was ich mit Bildung meine. Offensichtlich ist dieses tumbe Mittel genug, um die Massen der Wähler zu erreichen und zu überzeugen. Ja. Weil die Massen der Wähler offensichtlich zu hohl oder zu, vielleicht auch nach wie vor zu sozusagen prekär beschäftigt und einfach mit Zeit sich mit sowas zu befassen und kognitive Kapazitäten für sowas aufzuwenden, sind einfach zu geringem Maße vorhanden, weil man sich so sehr mit Überleben beschäftigen muss, weil man keine Kohle hat am Ende des Monats.
Ja, zu anfällig für Angst, und Angst bringt Hass.
Und Hass führt zur dunklen Seite.
Ja, ist so. Was ist die dunkle Seite?
Ja, ich fange jetzt mit dir keine Star Wars Diskussionen an, aber die die dunkle Seite ist im Wesentlichen, wenn man die AfD wählt.
Genau.
Ja. Was sagst du zu dem NPD-Ortsvorsteher? Das ist auch ein Bildungsproblem.
Ja, das ist so ein Landproblem, gell? Die haben halt, die leben halt komplett hinterm Mond.
Ja, und das nur und 30, 35 Kilometer von Frankfurt entfernt.
Ja, schlimm, gell? Aber die leben offensichtlich, also auch die Kommentare, die man von denen gehört hat, war halt wirklich so, ja, mir war das gar nicht so bewusst, aber ich hab den halt mal gewählt, weil ihr wollt ja keiner machen hier und ich auch nicht und das NPD, ach ja, ja, das war wohl ein Fehler und so, wo man auch so merkt, so, Leute, merkt ihr noch irgendwas?
Ja, ne? Sind wir wieder bei
noch Bildung. Puls?
Sind wir wieder bei Bildung, das kann man nicht sagen.
Ja, genau, SPD, ja. Leute, ihr könnt doch kein von der NPD wählen, ja. Naja,
Ich weiß noch, dass ich ganz früher, als ich noch zur Schule gegangen bin, oder kurz danach, da haben wir da hinten in diesem, Altenstadt-Waldsiedlung heißt der Ortsteil, wo das passiert ist, da haben wir Pizza geholt da hinten.
Echt?
Ja.
Oh Gott, so nah heißt es. Also, ich muss sagen, so echauffieren kann ich mich darüber nicht, muss ich sagen. Weil ich hälfte das halt ab. Ich meine, klar, wir wissen, da in der Wetterau und so, da gibt's natürlich Nazi-Hochburgen, dass die NPD da überhaupt in diesem Stadtparlament sitzt. Das ist das Problem, ne? Dass jetzt diese Abstimmung so gelaufen ist, ja, das hälfte ich halt ab unter, ja, Hinterwäldlertum. Scheißegal. Also das finde ich weniger schlimm, wie gesagt, als dass die überhaupt in diesem Parlament sitzen oder in diesem Rat sitzen. Ja, und natürlich, das Übliche, da rede ich mir mundfusselig halt, dass der AfD in den letzten 5 Jahren so wahnsinnig viel Raum in allen möglichen Talkshows gegeben wird, dass man ihnen immer auf den Leim gegangen ist, was ihre Öffentlichkeitsarbeit, wenn man es mal so nennen will, angeht. Also im Endeffekt dieses, wir sagen mal was, wo wir wissen, weil es halt gerade so fast noch nicht verfassungsfeindlich ist oder vielleicht dann doch schon, aber damit kommen wir auf jeden Fall in die Medien, dann wird darüber diskutiert, dann wird darüber berichtet, ja, und dann sind wir wieder präsent und wir haben wieder die Grenze ein Stück weiter verschoben, was man sagen kann, ja.
Ja, und wir können uns in die Opferrolle reindrücken, genau. Wenn man uns dann, ja, das darf man das nicht mal mehr sagen.
Genau, ja. Also das finde ich schlimm, wie sehr wir alle denen da auf den Leim gegangen sind. Und wie gut das für die aufgegangen ist, wo du ganz vorhin hast du ja gesagt, so, eigentlich hätten die gleich bei dem ersten voll aufs Maul kriegen müssen und auf den Bauch fallen müssen mit dem, was sie sagen, ja? Was der Höcke sagt zum Beispiel, ja, das ist unfassbar. Nee, aber er fällt halt nicht auf den Bauch, sondern er fällt halt in seiner Partei ganz nach oben und 30% wählen sie in manchen Landstrichen. Kann man sich halt nur in den Kopf greifen, ja? Weil dann sind sie zu dumm, so eine Landesliste aufzustellen.
Philosophie ist zu dumm, gell? Aber dann an manchen Stellen
genau,
strategisch, taktisch dann doch irgendwie manchmal total irgendwie klug
zwei, unterwegs. Genau. Zum Teil total taktisch cool. Und dann schaffen sie, eine Landesliste aufzustellen, dass sie auch gilt, ja? Unfassbar. Und dann kriegen sie dadurch irgendwie zwei Personen weniger in den Landtag oder so. Ich weiß nicht, wie viel es waren, aber es waren lächerlich wenig. Ich glaube, 2 oder so. Und das ist dann wieder so Möglichkeit für sie, sich in die Opferrolle zu begeben, was dann schon wieder aufgeht bei den dummen Wählern, wo dann schon fast, das ist dann eine Verschwörungstheorie, aber wo ich sagen kann, ja, vielleicht haben sie absichtlich ihre Liste so schlecht gemacht, damit sie in die Opferrolle gehen können am Ende, ja. Also man greift sich einfach nur in den Kopf. Also
Naja, Occam's Razor, also man soll nicht Verschwörung unterstellen, nee, wo Dummheit zur Erklärung ausreicht.
Genau. Sehe ich genauso.
In diesem Fall sind wir da relativ sicher, glaube ich, dass die wirklich einfach so braun im Kopf sind.
Im Kopf.
Ja, ja. Genau. Aber tja. Nee, was ich halt meinte, ist, entweder haben wir wirklich, natürlich hast du 15% komplette Vollidioten in jeder Bevölkerungsgruppe. Ja, du wählst hier irgendeinen Ort aus, da laufen immer irgendwie, gibt's immer den Dorfdepp und der Typ, der an der U-Bahn-Station steht und mit den Plakaten redet. Diese hast du überall. Aber das erklärt noch keine 30% Wählerschaft. Da sind natürlich ganz viele Abgehängte und dann hast du aber halt auch Leute, von denen du denkst, dass sie halbwegs vernünftig noch sind oder mal waren und die das dann auch wählen. Und da hört genau. Mein Verständnis auf irgendwie.
Ja, und ich verstehe diese Zeit auch nicht so ganz, weil über Jahrzehnte haben ein Großteil dieser Leute eben die CDU oder die CSU gewählt, ohne dass die CSU rechtsradikale Sprüche von sich geben musste. Und jetzt machen die diese rechtsradikalen Sprüche, ja? Die im Endeffekt kommen ja von CSU, zum Teil sogar Ministerpräsidenten oder dann damals noch zukünftigen Ministerpräsidenten, kommt ja so Scheiße wie Asyltourismus, was ja nichts anderes heißt wie Deutschland den deutschen Ausländer raus, gell? Das ist ja nichts anderes. Und es hat nicht zur Folge, dass die der AfD alle Stimmen wegnehmen. Überhaupt nicht. Also
ja, dann hast du halt so Wählerwanderungen von den Linken zur AfD rüber, wo dann wirklich
total krass.
Ja, okay, am Ende ist so ein Parlamentssaal, wenn man vorne das Podium rausnimmt, auch nur ein Kreis. Und dann stoßen diese beiden Enden aneinander, so ist das dann eben, ja. So.
Ah, nee, das finde ich auch immer zu einfach. Da begeben wir uns ja dann auch auf deren Rhetorik, dass das links gleich rechts ist, das stimmt ja nicht. Also, weil rechts ist ja einfach menschenfeindlich und das ist halt auch das linke Extrem nicht. Also von der Idee her ja nicht. Ich meine, mag sein, dass eben auch linke Gruppierungen Mittel anwenden, die nicht rechtsstaatlich sind und die wir auch nicht gutheißen, ganz klar. Aber von der Idee ist es eben nicht menschenfeindlich und das ist halt die rechte Seite.
Es mag von den Ideologen, die da sozusagen die führenden Köpfe sind, tatsächlich so sein, dass da noch harte Grenzen drin sind, aber und halt auch komplett wirklich ernste Unterschiede.
Aber bei den Wählern eben.
Aber bei den Wählern ist es offensichtlich so, dass die flexibel wandern können. Ich kenne persönlich solche Beispiele aus dem ehemaligen persönlichen Umfeld mittlerweile.
Ja, die wollen sich halt empören und und Hass und genau. Angst. Ja, klar. Und da sind sie natürlich, egal bei welchen Radikalen, gut.
Logisch. Genau. Und das sind auch so Sachen, wo ich mir denke, diese Wähler können auch nie ernsthaft links gewesen sein, weil sonst kriegen die so einen geistigen Spagat ja nicht hin, ohne dabei irgendwie ihre geistige Gesundheit, na gut, die haben sie wahrscheinlich eh nicht mehr, aber
nee, die müssen halt, das sind halt Arschlöcher, die einfach eine Arschlochpartei wählen müssen und dann sind sie eigentlich richtig bei der AfD. Weil das sind halt Arschlöcher. Das ist aber die Frage, ob wir das wollen, dass Arschlöcher gewählt werden, egal von wem.
Ja. Wie sind wir jetzt da hingekommen? Von England über die USA zu den Arschlöchern aus der Nachbarschaft.
Naja, weil halt Arschlöcher, oder nennen wir es sachliche Menschen mit menschenfeindlicher Gesinnung. momentan wahnsinnigen Aufschwung haben. Und zwar überall rund um die Erde, gell? Das ist halt das Schlimme. Und leider halt auch bei uns.
Und das bei, ganz offensichtlich, nach allen Performance-Indikatoren, die man so anlegen kann, an die Moderne, den besten Zeiten, zu denen man je gelebt haben kann.
Ja, genau. Richtig.
Und das ist halt das immer, dieses in die Vergangenheit zurückwollen.
Ist so fucking idiotisch.
Ja, weil es halt egal, wann du in die Welt gehst, das war immer schlimmer, als es jetzt ist. Auch wenn es natürlich durch Massenmedien, die dir vermitteln, dass wir dem Untergang geweiht sind. Und natürlich mit Klimawandel und Co. sind wir dem Untergang geweiht, ganz klar.
Für uns. Es war auf der ganzen Welt gab es durchaus Zeiten, oder auf der ganzen Erde gab es durchaus Zeiten, wo es besser war für die Erde oder für die Menschen, als es jetzt ist, weil es einfach unheimlich viel Krieg momentan, fürchterliche Kriege. Und unser Reichtum und unsere Sicherheit, unser Frieden ist auf dem Rücken von Milliarden, Millionen von Sklaven in der dritten Welt. Aber das ignorieren wir halt einfach weg. Ist ja wurscht, gell?
Nee, ich meinte jetzt
betrachtet. Aber wir müssten eben nicht klar. Diese Einstellung haben. Also
richtig, ich meinte jetzt betrachtet auf die Leute, über die wir gerade sprachen, die das wählen. Sprich die Länder, über die wir gerade diskutiert haben, die USA, ja, genau. England, Deutschland und die ganzen westeuropäischen.
Selbst Brasilien.
Genau. Bei allen Performance-Indikatoren, die man so anlegen kann, Kindersterblichkeit, Wohlstand, Hungersnöte etc. In der dritten Welt gibt es halt ganz viel Schlimmes noch und vieles, wie du gesagt hast, was wir wegignorieren, ja, weil wir es irgendwie aus unserer Sicht ausblenden.
Ja, weil wir davon leben ja auch. Also es ist ja, wir leben ja davon, das wegzuignorieren. Sonst könnten wir kein iPhone haben und keine T-Shirts für 10 Euro und keine Avocados essen. Weiß der Teufel, das könnten wir alles nicht, ja. wenn wir da irgendwie ein Gewissen hätten.
Ja, der Klimawandel.
Nehme ich mich auch gar nicht aus.
Können wir die Avocados bald bei dir im Vorgarten züchten? Also.
Das, ich habe keinen Platz mehr, ich züchte schon so viel bei mir.
Ja.
Gerade wieder vier neue Nutzpflanzen gesetzt hier.
Ich habe neulich versucht, ein Hemd zu kaufen. Und als ich eins hatte, was mir optisch gefallen hat und bei dem es in diesem Kaufhof, der offensichtlich die haben, glaube ich, die Hemdenabteilung versucht, zu einem Rätsel zu machen, das niemand mehr entschlüsseln kann. Es gab jedenfalls keinerlei Ordnung, was Größen, Schnittmuster, Anbieter, Hersteller, egal was. Es war einfach nur eine riesige Ecke voll mit Kram, der keiner weiteren Ordnung ist. Die Entropie ist da einfach seit 10 Jahren gestiegen, glaube ich.
Oh, scheiße.
Und ich bin da reingelaufen.
Die haben absteigenden Ast oder was?
Ganz furchtbar. Also dieser Kaufhof ist doomed. Also da ist nichts mehr zu holen. Ich war auch der einzige Kunde. Es gab auch keine Berater oder so.
Ist doch auch seit 10 Jahren Thema, ob die pleite sind oder nicht, oder?
Also wenn die so weitermachen, dann wundert mich das überhaupt nicht. Es ist auch der Kaufhof in der Frankfurter Innenstadt auf der Zeil, der ist da ganz, ganz anders. Aber da war ich halt nicht, sondern ich war hier in dem im Hessen-Center. Und das war eine Erfahrung da, weiß ich nicht. Also da wundert mich, dass der Laden überhaupt noch irgendeinen Umsatz erwirtschaftet, mit dem irgendeine dieser Personen, die da arbeiten, bezahlt werden kann. Und naja, jedenfalls, ich habe dann eine mittlere Ewigkeit da rumgewühlt und wurde immer übellauniger, weil das keiner Ordnung folgte. Also immer, wenn ich irgendwas gefunden hatte, wo ich dachte, okay, hier ist jetzt so Slimfit-Sachen oder hier ist der und der Hersteller und dann, ach, hier links sind die kleinen Größen und dann sind die, das war auch nicht die Systematik, jetzt habe ich doch gedacht, ich hätte es verstanden, habe ich aber nicht. Und es war einfach durcheinander, es war einfach alles durcheinander. Und es war aber zu viel, um sich da händisch einen Überblick zu verschaffen und zu sagen, na gut, dann wühle ich das halt durch. Also so war das auch nicht zu machen. Egal, jedenfalls hatte ich dann am Schluss ein Hemd, wo ich dachte, das ist es jetzt. Und dann liest du dann halt Made in Bangladesch. Und dann denkst du dir, nee, dann kaufe ich es nicht. Und da war ich dann so frustriert, dass ich es einfach auch wieder hingeknallt habe und dann gegangen bin und kein Hemd gekauft habe. Aber ich meine, wie willst du kannst natürlich
du kannst es nur in Teilen,
ja? Du kannst es nur in kleinen.
Wir können unser Leben nicht leben, weil unser Leben basiert darauf, dass wir die dritte Welt aussaugen. Es ist leider so. Und
Ja gut, aber du kannst dich natürlich nicht damit rausreden, oder das machen halt viele Leute so, ja, dann fahre ich halt SUV, dann fahre ich halt Diesel.
Natürlich, du musst natürlich versuchen, an den Stellen, wo du schrauben kannst, zu schrauben und an dir zu arbeiten. Klar, das ist natürlich eine unserer Aufgaben, die wir haben als die Privilegierten, dass wir versuchen, Verantwortungsbewusstsein irgendwo in unser Leben einzuflechten, wo es halt geht oder wo es
wo du es dir aber auch leisten
geht. Kannst, gell? Klar.
Wo also ich habe dieses 34 Euro Hemd dann wieder zurückgelegt und ja, ein paar Wochen später habe ich irgendwas anderes gekauft, das hat dann wahrscheinlich irgendwie 60 gekostet, das war wahrscheinlich nur marginal bessere Bedingungen, unter denen es hergestellt wurde oder ich weiß es halt nicht. Und ja, jemand, der jetzt für den 34 Euro Hemd schon völlig zu teuer ist,
der kann das dann halt nicht. Ja, zum Teil ist es aber, ja, aber es gibt ja nicht nur die Wahl zwischen dem billigen Bösen und dem teuren Guten, sondern es gibt ja auch noch Verzicht, ja? Also das ist ja auch noch eine Möglichkeit. Klar geht es zum Teil nicht, du brauchst natürlich irgendwann ein Hemd, aber man kann sich schon darüber Gedanken machen, wie viele Hemden brauche ich denn? Ja? Brauche ich 10? Oder reichen vielleicht auch 2?
Ja, ja. Also okay,
solche
ja,
Gedanken.
2 ist ein bisschen wenig, sage ich mal. Für.
Ja, das war jetzt ein Beispiel.
Ja. Nee, klar. Aber ja, wenn ich immer die Leute sehe, die du gehst so samstags auf die Zeil und dann haben sie riesige Tüten vom Primark.
Primark, ja, boah.
Und ich denk, will immer einfach nur die Leute anschreien und rufen, Primark macht hässlich, aber manchen von denen siehst du halt auch an, von der, also einfach, ich kann es natürlich nicht beurteilen, aber man hat so das Gefühl, ich sehe dir an, dass du wenig Geld hast. Und dass das vielleicht deine einzige Möglichkeit ist, dir mehr als ein Outfit auch mal zuzulegen. Und von so jemandem dann Verzicht zu verlangen, während ich selber in der Lage bin zu sagen, nee, dann gehe ich halt hier irgendwie da und da hin. Und
ist halt total leicht, wenn man privilegiert ist, ja, genau. Sowas zu sagen, klar. Aber die SUVs sind ein gutes Beispiel. Ich meine, klar, momentan ist es echt einfach, gegen SUVs zu sein und darauf zu kloppen, aber vollkommen zu Recht, weil es einfach absurd ist. Also es ist halt absurd und es gibt keinen Grund. Also schon das Wort, was habe ich neulich gelesen? Großstadt-Geländewagen oder so?
Ja.
Ja. Welches Gelände soll das denn sein in der Großstadt? Fahren die mir dann durch den Vorgarten oder was?
Ja, na, ja, das ist nee, über
Bullshit.
Über einen Bordstein drüber und über den Kinderwagen. Das
ja, genau.
Muss ja, das hinterlässt ja Kratzer sonst. Braucht man schon mal so ein voll gepanzertes Fahrzeug.
So, ja, natürlich bin ich auch nicht dafür, solche Sachen zu regeln, indem man sagt, wir verbieten SUVs. Ja, Bullshit. Nee, aber kann man die nicht irgendwie angemessen besteuern, dass die wirklich richtig bitter zur Kasse gebeten werden? Weil es gibt keinen Grund, diese Scheißdinger zu fahren. Keinen. Keinen einzigen. Ich war ja neulich in Italien im Hochgebirge und sind wir mit der Bahn hochgefahren. Also wir waren wirklich weit oben, wo ich dachte, da trifft man kein Auto. Und war auch ein nicht sehr großer Weg. Und plötzlich kommt von oben ein Auto. Eben von irgendeinem Berghof oder so. Geländewagen. Was denkst du, was das für ein Geländewagen war?
Naja, die Dinger, die halt so klassischerweise wahrscheinlich von Leuten, die ernsthaft Gelände bewältigen müssen,
genau,
fahren. Genau. So dort wie Jimny oder so.
Nee, die dort von jedem gefahren werden. Ich habe dann nämlich ab da, habe ich drauf geachtet. Und jeder Bergbauer dort hat genau dieses Auto. Und zwar nicht genau dieses, sondern das Auto wird offensichtlich seit den 80ern gebaut. Bis heute. Also in Iterationen dann halt. Nee, das ist ein Fiat Panda mit Allrad. Ganz hoch. Die fahren alle Fiat Panda Allrad. Weil der halt auf winzige Wege drauf passt. Und super geländegängig ist. Total sinnvoll. Das ist ein Geländewagen, ja? Und ein Porsche Cayenne ist halt keiner.
Ja. Also, das ist halt auch, aber wie du schon sagst, Steuern sind an der Stelle der entscheidende Punkt. Und dann.
Geld, genau.
Sind es halt solche Geschichten wie, diese Effizienzbewertungen hatte ich jetzt irgendwie, ich habe mich damit nicht näher befasst, wahrscheinlich ist jetzt auch ein bisschen dünnes Eis, aber so die Frage, welche Effizienzbewertung bekommt so ein Auto, A, B, C, D, da gibt es auch mittlerweile auch diese Dings, da hängt dann wohl teilweise das Leistungsgewicht mit drin, also sprich, wie effizient oder wie viel CO2 stößt dieses Fahrzeug aus, bezogen auf das,
Tonne.
Was es wiegt. Ja. Ja, und da wird halt nirgends die Frage gestellt, warum wiegt diese Karre denn so viel?
Genau.
Warum muss das so?
Absolute Werte. Wir wollen absolute Verbrauchswerte.
Ja, genau.
Und nicht nur Verbrauchswerte, sondern wenn das Auto halt anderthalb Parkplätze braucht, dann möchte ich das auch irgendwo bezahlt haben. Und zwar auch bei Parkplätzen, die kein Geld verlangen. Ja? Wenn ihr am Supermarkt anderthalb Parkplätze braucht und deswegen viel größere Parkplätze gebaut werden müssen, was Land verbraucht, dann möchte ich, dass der das in seiner Kfz-Steuer bezahlen muss. Und zwar richtig schmerzhaft teuer.
Ja, ich meine, er muss natürlich noch irgendwie einen Weg finden, sagen wir mal, andere Fahrzeuge, die einen guten Grund haben, warum er die hat. Was ist ich, ein Fahrzeug, wo wirklich viele Sitze drin sind oder so, irgendwie, weil Großfamilie oder sowas.
Ja, das ist ja was anderes. Ich meine, so Familienkutschen, ja, die sind halt ein bisschen größer. Aber weißt du, wir fahren auch eine Familienkutsche und die ist immer noch, wenn du die auf den Parkplatz stellst, die ist halt viel kleiner als alle SUVs, mit denen ein oder zwei Personen neben uns rumfahren. Also es ist halt kein Vergleich.
In Amerika gibt's ja diese Commuter Lane.
Und wir haben 7 Sitze in unserem Auto.
Ja, ich meinte nur jetzt so generell, wenn er jetzt irgendwie, gut, jetzt merkt man, dass meine eigene Agenda durchscheint, da ich Bulli fahre. Aber ja, okay, vielleicht muss man mich dann auch hart besteuern und sagen, okay,
ja, das ist halt
einfach ein Riesenauto, was du da hast. Ja. Weil der alte Bulli gar nicht so groß ist. Ich glaube, heute ist jeder Passat länger und wahrscheinlich auch breiter.
Ja gut, aber der Verbrauch ist natürlich, steht in keinem Verhältnis von den Dingen.
Ja gut, der Verbrauch ist ja im Grunde besteuert. Dafür haben wir ja Mineralölsteuer und Ökosteuer und ich weiß nicht was.
Müsste aber teurer sein, meiner Meinung nach.
Darüber kann man gerne,
zu billig.
Darüber kann man gerne diskutieren, aber ja, was ich zum Beispiel hart bestrafen würde oder härter bestrafen würde, ist, wenn Autos die Schadstoffausstoß nicht mehr so sind, also wenn sie nicht mehr ganz sind, wenn da irgendwas kaputt ist.
Darf ich kurz noch reinspringen?
Ja?
Du fährst mit deinem Bulli aber auch nicht zum Supermarkt, gell? Also dein Bulli ist halt ein Freizeit, wie ein Surfbrett im Endeffekt, was du halt im Urlaub mal benutzt.
Ja, genau. Der also steht manchmal wochenlang rum, so in einem Ausmaß, also dass es schon nicht mehr gut für ihn ist, ja. Also das ist.
Genau, also das ist halt nicht so wie diese Cayenne-Fahrer hier, die einen halben Kilometer zum Supermarkt fahren damit. Ja, also
jeden
das machst du halt
arbeiten zurück. Das mache ich auch nicht.
Ja, genau. So, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Was ich viel schlimmer finde, heute zum Beispiel stand ich hinter einem Taxi, ein VW Touran, offensichtlich auch ein Diesel. Und da muss irgendwas massiv kaputt gewesen sein. Jedes Mal, wenn der angefahren ist, kam da hinten Wolken raus. Und ich bin fast erstickt im Auto, ja. Weil ich habe das dann halt angesaugt vorne und das war unerträglich. Also ich wusste schon nicht mehr, wie ich atmen soll. Ich habe dann die Lüftung auf Umluft geschaltet und habe mein Seitenfenster aufgemacht. Aber da wir halt im Stau standen, hat der schon so viel Wolke
um uns. Wenn du einmal angesaugt hast, hast du es drin.
Ja, und
dann die Umluft auch nicht
mehr. Auch das seitlich geöffnete Fenster auch auf der Beifahrerseite dann aufgemacht und auf der Fahrerseite wieder zu. Das hat auch nichts mehr gebracht. Und ich habe fast gedacht, ich halte jetzt an und steig aus und gehe irgendwie 50 Meter weg.
Und gehst vor zu ihm und sagst, er soll seine scheiß Karre ausmachen.
Ja, genau. Und jedes Mal, wenn dieser Stau so, und es war so ein Innenstadtstau, so irgendwie, es bewegte sich dann halt so in Ampelrhythmen mal so 3 Meter vor. Und jedes Mal, wenn der ein Stück gefahren ist, kam wieder so eine riesige Wolke raus. Und dazu gibt es, glaube ich, ja im deutschen Verkehrsrecht, weiß ich nicht, also theoretisch könnte wahrscheinlich die Polizei verlangen, dass das Fahrzeug überprüft und wieder vorgeführt wird, aber das passiert ja faktisch nie. Und wenn der TÜV jetzt an der Stelle gerade noch gültig ist, dann lassen die den erstmal in Ruhe. Dann kann der so rumfahren. Und da es ein Taxi ist, kannst du dir ausmalen, wie viele Kilometer viel das so rumfährt, bevor das mal behoben wird.
Und so gerade im Stadtverkehr, wo er dauernd anfahren muss.
Ja, genau. Und das würde ich, also da müsste man, das sieht man so oft auch auf Autobahnen oder so, Autos irgendwie rumfahren und hinten riesige Wolken rausmachen und vorne sitzt da einer drin, der guckt so völlig unbekümmert in die Landschaft und da sitzen die Kids auf der Rücksitzbank. Und
die Wolken sind ja hinter ihm.
Ja, genau. Und das Auto macht im Grunde die Welt unerträglich dahinter und es interessiert die Leute nicht.
Ja.
Ja, also das beobachte ich immer häufiger, so kaputte Autos, die irgendwelche Defekte haben und ist den Leuten völlig egal.
Ja.
Das regt mich sehr auf.
Ja.
Schöne Mecker-Episode gegen Ende jetzt.
Voll, schön. So. Wie politisch wir jetzt geworden sind. Voll krass, gell?
Ja.
Wenn man uns mal loslässt.
Tja.
Ja.
Also gut, wir sind für jetzt drakonisches Besteuern. Das ist so Agenda der Grünen. Alles verbieten, was uns nicht gefällt.
Nee, eben nicht verbieten, sondern über den Geldbeutel natschen im Endeffekt.
Ja, ich meine, das Wort Steuern, da steckt es ja drin. Ne? Das muss man einsetzen, um Leute zu steuern. Ja, das Problem mit solchen Sachen ist halt, dass die Reichen sich dann immer noch leisten können, einfach weiterzumachen, was sie machen und zu sagen, mir doch egal.
Ja gut, dann kann man ja immer noch parallel dazu
das norwegische Modell.
Weiß ich jetzt nicht genau, was du anspielst. Nee, ich meinte jetzt einfach das zu einem also dafür sorgen, dass das Narrativ das nicht mehr zulässt, also dass das eben einfach nicht mehr zum guten Ton gehört. Dass du eben, wenn du ein SUV fährst, nicht cool bist, sondern dass du halt ein Idiot bist. Dass du halt ein Proll bist. Ich meine, es gibt auch kaum noch Leute, die Manta fahren. Da machen wir halt mal SUV-Witze. Also.
Ja, ich würde sagen,
parallel zu der drakonischen Steuerung.
Eben die Manta fahren, wenn Opel noch Mantas bauen würde. Jetzt fahren sie halt alle hier, wie heißt dieses Ami-Schüssel-Ding, was so billig ist und so viel PS hat.
Ich dachte jetzt Honda Civic, aber.
Nee, dieser Mustang, der neue. Da kriegst du doch irgendwie für 35.000 Euro so ein völlig absurdes Sportwagenfahrzeug, was wild röhrt. Echt? Mit Klappenauspuff und so.
Weiß ich gar nicht.
Okay. Das kaufen sie jetzt halt alle das Ding. Also das glaube ich, kriegst du nicht raus aus den Leuten.
Mit norwegischen... Die Prolls fahren jetzt ja Audi und BMW und sowas.
Ja, die fahren immer irgendwas, finden die immer. Ist ja auch egal.
Ja, ist auch egal.
Was ich meine... Aber
die Masse darf es halt nicht fahren. Also... Weißt du, der Anwalt oder der Ingenieur oder der was auf sich hält, darf halt nicht völlig logisch, ja, wenn es was hermachen soll, dann muss es ein SUV sein. Das ist halt eine scheiß Denkweise und die müssen irgendwie rausnatschen.
Ja.
Aus den Köpfen.
Tja, schwierig. Was ich meinte, mit die Reichen können sich's dann noch leisten, das ist ja immer das Problem, wenn du so über Geld was regelst, dann musst du halt schauen, dass du nicht Leuten, die eh schon knapp im Geld sind, Dinge verunmöglichst und die dann zu einem Privileg der Oberschicht machst. Und wenn du überlegst, so wie das zum Beispiel in ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube es ist Norwegen und oder Schweden, wo sie so Strafen im Alter, im Verkehrsrecht von deinem Einkommen abhängig machen. Da kostet dann halt einfach einmal geblitzt werden mit so und so viel km/h drüber. Die Bäckereisfrau kostet das halt irgendwie, weiß nicht, 100 Euro und das tut ihr richtig weh und dem Herrn Anwalt kostet das dann halt einfach 5.000 Euro und das tut ihm dann auch weh.
Ich habe ja mal in Norwegen eine kurze Zeit lang gelebt. Wir reden da nicht von 100 Euro, auch wir mit unserem Praktikantengehalt damals. Das ist sehr, sehr viel schmerzhafter, was das kostet, auch nur wenig zu schnell zu fahren. Also ich finde es ein bisschen arg drakonisch, wie die Norweger das machen. Aber ja, grundsätzlich keine schlechte Idee. Das Problem ist nur, dass halt die Reichen Rücklagen haben. Und die hat halt die Bäckersfrau nicht. Also wenn du der Bäckersfrau halt für zu schnelles Fahren ein Monatsgehalt wegnimmst, dann kann das die in brutale Bedrängnis bringen. Ja? Und es bringt halt den Banker nicht. Und da ist dann halt auch wieder ungerecht. Ne?
Ja,
deswegen darf es halt dann nicht zu drakonisch sein.
Ja gut, das ist halt eine Frage dessen, wie da die Progression gestaltet ist und wie das aussieht. Also es muss halt so sein, dass es die beiden Parteien gleichmäßig in Bedrängnis bringt. Und dann darf es halt nicht linear sein. Kann ich nicht sagen, es ist 10% vom Ding, sondern dann ist es vielleicht bei dem ganz Reichen, steigt dann auch der Prozentsatz. Ja. Und bei der Bäckersfrau halt nicht am unteren Ende oder halt noch weiter runter. Die Bäckersfrau hat ja immerhin einen Job, ne? Also
ja, ich meine, aber beim Verbrauch oder, also wenn ich jetzt mein Auto anschaue, ja, das verbraucht irgendwie 3 Kilo im Durchschnitt, ja, also Erdgas. Das ist unser Hauptauto. Also wir haben natürlich auch so eine Familienkutsche, ja, die fahren wir fast nicht, außer in Urlaub. Und wir fahren halt hauptsächlich in diesem Erdgasauto, damit machen wir die Kilometer. Und was kostet ein Kilo Erdgas? Das kostet ja fast nichts. Das kostet ja wesentlich weniger als ein Liter Benzin. Das heißt, wir haben viel geringere Sprit-, Benzin-, Gaskosten als jemand, der ein SUV fährt, der von mir aus auch nur 7 Liter Diesel verbraucht. Und wir haben geringe Anschaffungskosten. Ja, also was hat der gekostet? Der hat irgendwie 12.000 gekostet oder so neu. Wo ich mir denke, so, es gibt sachlich keinen Grund, nicht dieses Auto zu fahren. Es gibt keinen Grund, ein Porsche Cayenne oder ein, ich weiß nicht, wie die von Audi und von BMW heißen, MQ53, sonst was, ja, keine Ahnung. XC90 fährt mein Chef, ja, von Volvo. Total schwachsinniges Auto. Der einzige Grund, dieses Auto zu fahren, ist eben zu zeigen, dass man es kann. Also, dass man das Geld auf den Tisch gelegt hat. Und dass man es halt hatte. Aber eigentlich ja, dann müssen wir sagen, ja, dann müssen wir diese Autos halt noch teurer machen. Und den Sprit, den sie brauchen. Weil, ja, weil
ja, ja. Genau.
Du kannst eigentlich, wenn du wenig Geld hast, kaufst du dir so ein Auto, wie ich fahre und hast ganz wenig Spritkosten. So.
Ja, aber das ist halt auch nur für die, jemanden, dem Autos so vom Prestige her, das kriegst du natürlich nicht raus aus den Leuten. Und das ist ja auch an sich nicht verwerflich, dass Leute sich über ihr Auto definieren oder ihr Auto schön finden oder da bestimmte
Vorlieben haben und so. Ich finde mein Auto auch, aber auch schön. Also es ist so, ich finde, man muss irgendwie schaffen, diese Sichtweise auf Autos in irgendeiner Weise zu verändern. Und ich finde mein Auto nicht nur deswegen schön, weil es wenig verbraucht. Also, sondern ich finde es einfach, ja, dass dieses Kleinwagen oder Kleinstwagen-Ding, das ist einfach, ja, ich werde auch auf Baustellen, ich fahre ja bei der Arbeit auch mittlerweile endlich einen Kleinwagen, einen Peugeot 108, also den im Endeffekt die kleinsten von Peugeot. Da werde ich regelmäßig, werde ich auch darauf angesprochen, hör, du hast ein kleines Hustegutzchen und hier hat der Chef kein größeres Auto springen lassen, wo ich den Leuten dann immer sagen musste, Leute, als ich angefangen habe in der Firma, musste ich einen Sprinter fahren. Ja, schaut euch mal bitte auf dieser Baustelle jetzt um. Wie hätte ich ihn hier parken sollen mit dem Sprinter? Wie wäre ich ihn wieder rausgekommen aus der Baustelle? Das ist total schwachsinnig, einen Sprinter zu fahren, alleine vor allem, ja, wenn ich nur ein paar Proben nehmen muss. Ich muss ja gar nichts groß transportieren. Dann habe ich einen Peugeot-Partner gehabt, also so einen Kastenwagen, ja, mit dem Argument, ja, vielleicht musst du mal was transportieren. Nee, muss ich nicht. Ist Quatsch, dieses Auto zu fahren. Und jetzt habe ich endlich diesen Kleinwagen und jetzt werde ich da so belächelt. Und wir denken so, nee, ihr habt es einfach nicht kapiert. Also, es gibt keinen Grund, so ein großes Auto zu fahren. Sondern ich lade mir einfach ein kleines Auto voll mit Fahrassistenzsystem und tollen Sitzen und was es mir super bequem macht und Sitzheizung von mir aus. Und es fühlt sich super an, ja, weil das ist auch immer das Argument, da kannst du ja nicht auf die Autobahn fahren, das ist ja nicht bequem. Bullshit. Warum soll denn ein Auto, was kleiner ist, weniger bequem sein? Ist doch totaler Quatsch.
Aber es ist tatsächlich faktisch leider viele Jahre so gewesen bei den Herstellern. Also es gab dann halt einen Hersteller, Lancia, die es irgendwie sich zur Aufgabe gemacht hatten, so ein bisschen Oberklasse in die ganz kleinen Autos zu bringen und halt quasi das ist ja irgendwie, gehört ja zu Fiat mit dazu zum Konzern. Und dann irgendwie sozusagen, wenn Fiat dir den Panda und den Punto anbietet, dann bietet dir Lancia irgendwie was wahrscheinlich auf derselben Plattform, weiß ich jetzt nicht wirklich, aber gebaut ist, wo du dann aber irgendwie plötzlich Ledersitze und sowas haben konntest. Und mittlerweile machen das jetzt auch andere Hersteller, also auch Audi zum Beispiel, ist wahrscheinlich in diesem kleinen Segment mit dem A1 so ein bisschen dafür zuständig, dir den im VW-Konzern den etwas gehobeneren Kleinwagen zu verkaufen, für den du dann auch wahrscheinlich auch diesen 180 PS Motor haben kannst, aber eben auch diese ganzen Assistenzsysteme und Ledersitze Zeug und Geschnuffel.
Das muss halt cool gemacht werden. Also genau. Das muss den Leuten halt klar gemacht werden, dass das cool ist, so eine kleine Karre zu fahren, die trotzdem alles, also mein Auto zum Beispiel, also was ich bei der Arbeit fahre, das hat halt, ja, das ist ein Peugeot 108, ja, das ist ein winziges Auto, es hat eine Automatik, es hat Bluetooth, es hat so, Abstandskontrolle hat es noch nicht, aber so diese ganzen Pieper außenrum, ja, das ist also so Spurhaltekram und sowas. Hat das alles? Ja, also ich sehe keinen Grund, ein größeres Auto zu fahren. Es gibt keinen.
Ja gut, Platz halt, ne? Also ich meine, Kindersitze,
ja, Kindersitze, ja, klar. Kinderbar. Natürlich, so, das ist klar. Klar, wenn ich, ja gut, wir sind mit dem Lucius mit dem VW ab nach Polen gefahren, ja. Ging schon und wir haben uns nicht irgendwie einen abgebrochen damit. Also das war problemlos machbar. Klar, mit zwei Kindern kannst du nicht mehr mit dem VW ab in Urlaub fahren, das ist klar, ja. Aber da muss man dann schon auch, ich meine, das ist jetzt natürlich auch total privilegiert, aber viele Leute oder gerade hier auf dem Land haben die Leute halt mehrere Autos, ja, ist halt hier so. Das heißt aber nicht, dass die hier dauernd das kleine Auto nutzen und dann nur zum in Urlaub fahren das große, sondern das große Auto ist halt das Erstauto. Das ist das, was immer bewegt wird. Und das ist halt eine idiotische Denkweise.
Ja, das ist das, was ich vorhin meinte. In Amerika gibt es ja diese Commuter Lanes, also Spuren, die du nur verwenden darfst. Also nicht, ist ja das falsche Wort, Commuter Lane. Die heißen irgendwie anders, keine Ahnung. Aber nee, Carpool Lanes heißen sie, glaube ich. Spuren, auf die du nur drauf darfst, wenn mehrere Leute, Mindestanzahl X im Auto sitzen.
Ja, gute Idee.
Und die dann halt dazu führen, dass du im Stau, wie so eine Busspur quasi, die du freigibst für Leute, wo mindestens 4 Leute im Auto sitzen. Und wenn da keine 4 Leute drin sitzen und du die Spur benutzt, zack, Bestrafung.
Dann stehst du halt.
Automatisches, genau. Automatisches Kontrollsystem, wie auch immer geartet, irgendwelche Kameras. Hast natürlich wieder ein Datenschutzproblem am Hacken. Also das reißt ja sofort andere Probleme nach sich mit Überwachung und Co. Aber irgendwie muss man es in den Griff kriegen. Ja. Und dann eben sagen, ja, du kannst fahren, kannst ein großes Auto benutzen, wunderbar. Aber dann mach es wenigstens voll, lass es aus. Dann ist am Ende die Liter pro Personenkilometer ist dann wahrscheinlich sogar ziemlich optimal bei sowas, wenn du jetzt irgendwie mit einem großen Auto, was halbwegs vernünftig ist, kein SUV, kein riesiger Panzer, kein 1000 PS Motor, kannst du wahrscheinlich 5 Leute bequem transportieren, die ordentlich sitzen können und mit entsprechenden Komfortfunktionen und hast am Ende weniger verbraucht als jemand, der in dem Erdgas ab alleine fährt. Ja, okay, klar, geht nicht immer, nicht überall, wo man hinfährt, will auch immer irgendwie in dem Augenblick jemand anders hin. Und ich habe eine Zeit lang mal, es gab so eine App, da konntest du ankündigen, wann du wohin fährst und konntest auch so regelmäßige Fahrten anlegen. Konntest irgendwie sagen, keine Ahnung, ich fahre jeden Morgen zwischen 8 und 9 von hier nach dort. Konntest du reinklicken in die App und konntest sagen, so angeboten, hier ein Sitzplatz mindestens zu vergeben. Und konntest auch kurzfristig sagen, okay, heute Nachmittag 16.45 Uhr fahre ich hier los. Da und dahin will jemand mit. Und dieses Ding hat dann angefangen und hat geguckt, ob irgendjemand sich für diesen Trip interessiert und hat dann angefangen, so auch so kleine Umwege zu berechnen und zu sagen, okay, wenn du bereit bist, irgendwie 5 Kilometer Umweg zu fahren, 2 beim Aufsammeln, 3 beim Abliefern, dann könntest du den hier mitnehmen und dann hat es auch immer gleich einen Preis vorgeschlagen und hat gesagt, also du würdest damit irgendwie für diese Fahrt irgendwie 7 Euro verdienen oder so und oder das wäre der vorgeschlagene Preis, was das kosten sollte und du konntest von Anfang an sagen, ich biete meine Fahrten an, ich bin maximal bereit 10% Umweg zu fahren und ich nehme den Vorschlagspreis, den die App ausrechnet und dann war das Angebot stand dann quasi und Leute konnten das annehmen, du musstest dann nur nochmal abnicken, dass du es jetzt annehmen also willst.
Bei uns gibt es sowas, ich glaube das ist auch verbreiteter, gibt es solche Banken, ich weiß nicht, Blaue Bank oder so, sagt ihr das was? Ich weiß jetzt nicht genau, ob die blau sind.
Nie gehört.
Das sind bei so üblichen Strecken, wo eben Leute, so wie bei uns hier, so vom einen Ort zum Hauptort zum Beispiel, ja, um irgendwie einzukaufen. Und das sind halt Banken wie eine Bushaltestelle im Endeffekt. Und da kannst du dich hinsetzen und kannst dann halt mitgenommen werden. Also kannst du halt, und da geht's halt nicht um finanzielle Beteiligung, sondern es ist im Endeffekt wie ja, eine geregeltere Form des Anhaltertums, gell? Halt um dein Auto voll zu kriegen. Eben aus dieser Denkweise so ist es besser, das Auto halt nicht leer durch die Gegend zu fahren. Und wenn ich eh darüber fahre und da sitzt halt jemand, dann nehme ich den mit. Das Problem ist nicht, dass es keine Leute gibt, die Leute mitnehmen, sondern dass sich keiner da hinsetzt, weil er damit ja praktisch offen eingesteht und so auch so sichtbar eingesteht, dass er halt es sich nicht leisten kann, ein Auto zu haben. Also so diese Bedürftigkeit, dieses Bedürftigkeitsding.
Ja.
Und deswegen funktioniert's da nicht. Das ist so verrückt, gell? So, man könnte auch sagen, nee, das sind halt die Umwelt schonen wollen und deswegen bei einem anderen mitfahren. Aber nee, das sind dann die Schnorrer, die sich halt nichts anderes leisten. Also es ist so bescheuert.
Ja, ich habe diese andere App, von der ich gerade sprach, Flink hieß die. Es gab sogar eine Integration in eine Navi-App auf dem iPhone und keine kleine, nämlich es war Navigon integriert. Dass du dann irgendwie sagen konntest, wenn du eine Route geplant hast und du hast da eingegeben, ich möchte jetzt heute Morgen hier 150 Kilometer fahren, dann hatte ich das Ding beim Plan dieser Route gleich am Ende gefragt, möchtest du die für Mitfahrer anbieten? Und dann hast du gesagt, jo, mach ruhig. Und dann war das angeboten und wenn dann live in dem Augenblick irgendjemand jetzt beschlossen hätte, von deiner 150 Kilometer Route die letzten 30 Kilometer oder zwischendurch irgendwo 10 Kilometer, die interessieren ihn, da möchte er mitfahren, dann hatte der ja auch noch ein bisschen Vorlauf, bis du da in der Gegend ankommst und seine App hätte dich sozusagen als Mitfahrgelegenheit angepriesen. Das hat aber nicht funktioniert. Ich hab das jahrelang immer mal wieder ausprobiert, habe das auch mal wochenlang, damals hatte ich noch ein Auto regelmäßig zum Fahren, bin ich auch noch relativ weit gefahren, weil ich halt weit weg gearbeitet habe. Da ist nicht eine Mitfahrt zustande gekommen. Also ich habe da nie jemanden mitgenommen, weil das einfach, das war irgendwie keine Ahnung, das hat halt keinerlei Akzeptanz gefunden und mittlerweile gibt's dies auch nicht mehr.
Ja, vielleicht ist da auch einfach noch die Technik noch nicht ganz so weit, dass die Hürde klein genug ist. Die Hürde muss halt ultra klein sein für sowas, dass es dann eben auch Akzeptanz findet und dann auch genutzt wird. Und da sind wir vielleicht einfach noch nicht, sind wir vielleicht auch im Denken noch nicht so weit, aber ja, mal gucken, vielleicht wird es irgendwann besser.
Ja, und so moderne Mobilitätskonzepte werden dann halt aber auch immer nur in so urbanen Räumen ausgerollt. Also ich denke jetzt zum Beispiel gerade an sowas wie Clever Shuttle, was jetzt hier in Frankfurt auch seit einer Weile aktiv ist. Im Grunde ein Konkurrent zum Taxi, das aber auch so arbeitet, dass da mehrere Leute aufgesammelt werden. Und du dann halt auch akzeptierst, dass da auch ein kleiner Umweg mal gefahren wird. Weil halt noch mehr Leute mit drin sitzen, die unter Umständen nochmal irgendwo abgeliefert werden müssen, bevor du dann an dein Ziel gebracht wirst. Oder ein Umweg gefahren wird, um noch jemanden einzusammeln. Das sind sinnvolle Ideen und vor allen Dingen, weil Clever Shuttle auch komplett mit CO2, also lokal emissionsfreien Autos fährt, also mit Wasserstofffahrzeugen und Batterieautos. Aber was halt dann wieder passiert ist, genau wie die E-Roller, man führt das dann halt dort ein, wo es ohnehin U-Bahnen, Straßenbahnen, Busse, S-Bahnen,
alles. Wo es noch bessere Alternative eigentlich gäbe.
Genau, wo es einfach schon ohne Ende Mobilitätsangebote gibt. Und dieses eine mehr ist dann auch so, dass du dir denkst, okay, ich bin jetzt so ein Nerd, der total gerne, also alles, was so Elektromobilität, Wasserstoff, Dings, ich bin schon Wasserstoffauto gefahren, ich bin Elektroauto gefahren. Ich bin da irgendwie gefühlt, bis auf die Tatsache, dass ich keins gekauft habe, aber doch irgendwie vorne mit dabei. Und selbst ich habe es noch nicht geschafft, Clever Shuttle zu fahren, weil ich mir irgendwie in meinem Mobilitätsmix regelmäßig die Frage stelle, wäre jetzt die Gelegenheit mal Clever Shuttle? Und dann denke ich mir, nee, die U-Bahn wäre schneller und dann nehme ich die U-Bahn. Und selbst ich habe es noch nicht irgendwo in meinem Alltag geschafft, obwohl ich hier in dieser Zone wohne, das mal zu verwenden. Und klar, der Tag wird kommen, da probiere ich da auch das mal aus. Aber eigentlich müsste dieses Angebot quasi nicht hier sein, sondern zwischen Gelnhausen und Hanau und da unten, wo du rumhängst, müsste es hin.
Ja, aber dann muss halt dann Akzeptanz auch geschaffen werden. Also im Moment kannst du halt so ein Angebot hier hinschaffen und dann ist es halt für den Arsch.
Kommen wir wieder zurück, ne? Der NPD-Mensch wird Ortsvorsteher, weil der kann auch E-Mails verschicken.
So geil, gell?
Da haben wir es dann eigentlich schon wieder schwarz auf weiß, warum das mit der App da nicht funktioniert.
Ja, genau.
Ja. Gut, jetzt haben wir allen Landbewohnern die Technikkompetenz abgesprochen. Das ist ein schöner Punkt, um die Sendung zu beenden, wir ignoranten Stadtbewohner, die wir herabblicken.
Genau, jetzt werde ich dir gleich nach der Sendung ein bisschen Angst machen und bis dahin sehen wir betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen.
Alles klar. Tschüss.
Tschüss.